Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Morgen ist Holocaust-Gedenktag, denn morgen vor 76 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Die industriell betriebene Todesfabrik, in der mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden. Heute eine Gedenkstätte, aktuell mit finanziellen Problemen, weil Besucher ausbleiben und damit eine wesentliche Einnahmequelle versiegt. Die Öfen für Auschwitz, die lieferte eine Erfurter Firma, Topf und Söhne. Heute auch ein Erinnerungsort, ein Thema, mit dem wir uns gleich beschäftigen. Außerdem die Lessing-Tage im Netz und der Dramatiker Lars Noreen, der heute gestorben ist. Zunächst aber zu den Museen. Die sind geschlossen und sie sind es schon länger als Kaufhäuser und Baumärkte. Mit Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, haben wir immer wieder gesprochen zu diesem Thema. Heute hat sie zusammen mit über 50 Kolleginnen und Kollegen an die Kulturminister in Bund und Ländern appelliert, die Häuser so schnell wie möglich zu öffnen. Frau Ackermann, aus den Museen hört man schon seit Monaten, bei uns ist es sicher, wir haben Klimaanlagen, Platz, Zugangskontrollen. Warum jetzt dieser Brief so richtig neu, ist die Argumentation ja nicht.
Nein, Herr Biesler, sie ist nicht neu. Aber wir sind natürlich jetzt in einer Phase, wo wir schon sehr lange geschlossen haben und wo es jetzt darum gehen wird. Natürlich, wie sich die Zahlen weiterentwickeln, das steht an erster Stelle. Aber wie es darum gehen wird, wie dann überhaupt eine Wiedereröffnung unter welchen Bedingungen möglich sein wird. Und wir sind der Meinung, dass wir auch wirklich etwas Wesentliches gerade im Moment beitragen können in der Gesellschaft. Es hat ja auch mit der Psyche zu tun, es hat mit der Bildung gerade der Kinder und Schulkinder zu tun und vielen Aspekten, die ja jetzt so in den Hintergrund gedrängt werden. Und unser Appell zielt darauf, über differenziertere Formen anderer und neuer Eröffnungen nachzudenken, wie wir sie vielleicht noch gar nicht gekannt haben.
Ich lese, Schulklassen zum Beispiel werden vielleicht die ersten sein, die nach ihren Plänen jedenfalls willkommen geheißen werden, und Einzelbesucher, also quasi so eine Art Öffnung light, die es der Politik vielleicht etwas leichter machen könnte.
Ja, da kann man zum Beispiel schon in andere Länder schauen. Da gibt es zum Teil schon ganz tolle Modelle. Also zum Beispiel Louisiana Museum Humblebeck, die haben das gesamte riesige Areal des Museums 60 Schulkindern zur Verfügung gestellt. Und das ist ein unglaublicher Erfolg und Beglückung dafür. Wir haben einfach auch oft den Platz. Und dann gibt es natürlich Modelle, darüber haben wir schon am Beginn der Pandemie diskutiert, aber vielleicht in Deutschland nicht so konsequent umgesetzt, Modelle des 24-Stunden-Museums. Oder wenn man jetzt Ausgangssperre hat, nächtliche, dann könnte man sagen 8 bis 22 Uhr oder 8 bis 20 Uhr. Und die eher individualisierte Besuche zulassen oder in Kleingruppen. Man könnte die Kunst nach Hause bringen, also ältere Menschen, die ja besonders oft gelitten haben, stärker mit Kunst versorgen. Also unser Anliegen war, die Diskussion, nachdem wir uns lange sehr diszipliniert zurückgehalten haben, zu öffnen, um zu gucken, was können wir nicht doch in dieser Phase gerade beitragen.
Ja, das ist jetzt ein sehr differenziertes Programm, das Sie vorgetragen haben. Die Beschränkungen, die zeichneten sich ja in der Vergangenheit hauptsächlich dadurch aus, dass sie sehr pauschal vorgenommen wurden. Sie haben ja sicherlich auch die ein oder anderen Gespräche geführt mit in den jeweiligen Ländern, den zuständigen Ministerinnen und Ministern. Spüren Sie da Verständnis für den Wunsch, die Kunst wieder zugänglich zu machen und vielleicht auch mal andere Lösungen zu finden?
Ja, absolut. Also jedenfalls gerade in Sachsen, muss ich sagen, da wird auch sehr stark auf unseren Rat gehört. Und wir waren ja nach dem ersten Lockdown auch die Ersten, die quasi so als öffentliche Versuchsmodelle erprobt haben mit den alten Meistern und so. Und es hat fantastisch funktioniert. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen viele Gespräche. Und bisher steht ja der 1. März als Eröffnungsdatum für uns, jedenfalls in Sachsen, im Raum. Und das müssen wir natürlich spätestens Mitte Februar wissen. Das heißt, jetzt eigentlich in diesen Tagen wird es darum gehen, zu überprüfen, welche Modelle sind denkbar? Oder ist das, was Svanche Karich eingebracht hat, denkbar, dass getestet wird, bevor man das Museum betritt? Oder also was gibt es noch für Möglichkeiten? Und deshalb sollten wir das jetzt einfach ernsthaft und ohne Tabus durchdiskutieren.
Dann habe ich Ihren Brief also richtig gelesen, wenn ich ihn auch gelesen habe, als den Versuch, Sie jetzt nochmal ins Gespräch zu bringen, damit, wenn es Lockerungen geben kann, weil die Zahlen die entsprechenden sind, die Museen nicht wieder die letzten sind?
Ja, einmal das. Wir glauben, dass wir uns auch dafür anbieten, als erste Modelle den öffentlichen Raum wieder zu erweitern. Das ist ja, es war sehr interessant. Heute gab es eine Umfrage in Monopol, dass die 18- bis 29-Jährigen in der größten Gruppe die Museen in ihrer Systemrelevanz ganz nach vorne stellen.
Zu
Das heißt, gerade
56% sagen Sie, die
zu
sind
56.
systemrelevant, ja.
Genau. Und das heißt, dass gerade in dieser jungen Generation der Verlust des öffentlichen Raumes als extrem hart empfunden wird. Und Museen könnten gewissermaßen diesen Übergang bieten, ja, den öffentlichen Raum zunächst wieder zurückzugeben, ein Stück weit. Und dazu möchten wir gerne beitragen.
Noch ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Ihr Kollege, der neue Direktor des Leipziger Museums der Bildenden Künste, Stefan Weppelmann, hat gerade noch mal gesagt, es wird sich was verändern in den Museen. Mehr Lokales, mehr Forschung und Präsentation der eigenen Bestände, weniger internationaler Leihverkehr. Sehen Sie das auch so?
Also ich sehe nicht unbedingt, dass auf lange Sicht der internationale Leihverkehr stark zurückgefahren wird. Das wäre auch sehr traurig, weil die Internationalisierung ist eine ganz, ganz wichtige Qualität auch unserer Zeit. Aber wir diskutieren gerade international über neue Formen des Leihverkehrs. Also Virtual Courier, statt dass Menschen die Kunstwerke begleiten, wird die Technik wichtiger werden zum Beispiel. Wir sind, was schon, denke ich, großartig ist und bleiben wird, diese unglaubliche Flexibilität, diese Switchens in der Arbeitswelt zwischen gemeinsamer Begegnung und digitalen Formaten, gerade auch in der internationalen Kommunikation. Da haben wir uns jetzt so eingeübt und auch so viel Mehrwert dadurch erzeugt. Und es gibt eine neue Sensibilität, also für Nachhaltigkeit, für diese Fürsorgepflicht auch gegenüber den Menschen. Also gab viele positive Nebeneffekte, die existenziell geradezu sind. Ja.
Marion Ackermann, Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, die sich wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen wünscht, dass die Museen bald wieder geöffnet werden. Auch die Bildproduktion der Theater ist derzeit in die Medien verbannt, wo doch das Theater eigentlich davon lebt, dass es Unmittelbarkeit gibt, Nähe und das Spiel im gleichen Raum stattfindet, in dem auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind. Auch die Lessing-Tage am Hamburger Thalia-Theater, die finden derzeit nur auf den Bildschirmen statt. Sie wollen ganz im Geist des Aufklärers Lessing sich mit den zentralen Fragen und Werten auseinandersetzen. Ganz aktuell, letztes Jahr ging es um Klimawandel, Migration und Kolonialismus. Diesmal geht es um Stories from Europe. Was ist das denn? Geschichten aus Europa. Barbara Behrendt erzählt sie uns.
Stories from Europe, ein unspezifisches Motto, das lediglich bedeutet, dass bei dieser Festivalausgabe europäische Theater ihre Arbeiten präsentieren. Wenn man es denn Festival nennen möchte. Letztlich gleicht es mehr einer Videoplattform, auf der die Mitglieder des europäischen Bühnennetzwerks Mythos 21 eine selbst ausgewählte Inszenierung ihres Hauses zeigen dürfen. 11 große Theater sind dem Aufruf gefolgt, etwa aus Schweden, Italien, Frankreich, Belgien und Russland. Gezeigt werden die Videos in Originalsprache, Englisch übertitelt.
Wer liegt mein Bruder? Ich weiß auch nicht viel mehr als nur das.
Zum Auftakt ließ das Thalia-Theater zudem europäische Theatermacher zu Wort kommen, statt wie sonst einen prominenten gesellschaftskritischen Eröffnungsredner einzuladen. Ein unspektakulärer kleiner Film ist das und doch sehr bewegend, mit welcher Entschlossenheit und welchem Optimismus Regisseure wie Simon McBurney, Thomas Ostermeier oder Ivo van Hove über das Theater in der Krise sprechen. Am klarsten bringt es die slowenische Regisseurin Mateja Kolesnik auf den Punkt, wenn sie sagt, dass das Leben ohne Kunst einfach nichts taugt. Um es höflich zu übersetzen.
Without art, life is just barbaric, day-to-day piece of shit.
Diese 12. Ausgabe lehrt den Zuschauer wie die Kritikerin nun aber etwas Grundsätzliches. Ein Festival braucht eine Kuratorin oder eine Jury. Jedenfalls eine Instanz, die den gesamten Festivalzeitraum überblickt und Inszenierungen aus ästhetischen und inhaltlichen Gründen für das eigene Publikum auswählt. Oder Produktionen bündelt, die ähnliche Themen verhandeln. Die Lessing-Tage haben diesmal weder Kurator noch Jury und das stellt sich als größte Leerstelle heraus. Das digitale Format ist selbstverständlich der Corona-Pandemie geschuldet, doch leichter als zwei Hände voll Videos unsortiert online zu stellen, kann man es sich nun wirklich nicht machen. Dabei sind internationale Festivals eine hochkomplexe Angelegenheit. Wie importiert man eine Inszenierung, die für ein kulturell, politisch, ästhetisch anders geprägtes Land entstanden ist, ohne dass die Kunst nur exotisch oder unverstehbar bleibt? Nehmen wir zum Beispiel Russland. Das Theater der Nationen in Moskau zeigt seine Bearbeitung des Dostojewski-Romans Der Idiot. Darin tanzt eine Clownsfrau in Charlie Chaplin-Look 1,5 Stunden auf einer Drehbühne, über die Projektionen von Sternen, Herzchen und Konfetti fliegen. 2 Männer als feine Damen verkleidet versuchen, den Clown für sich zu gewinnen. Dann fließt Blut, ein Widersacher im Bärenmantel rüpelt herum, dazwischen ein Einhorn. Gesprochen wird wenig, dafür viel gequiekt. In Russland ist Dostojewski ein fester Kanonbestandteil, der anscheinend keiner Worte mehr bedarf. Für deutsche Zuschauer bleibt der Abend undechiffrierbar und eine poetische Kraft kann sich via Bildschirm nicht entfalten. Kein Kurator, keine Kuratorin hätte diese Arbeit wohl für ein deutsches Publikum ausgewählt. Diesmal jedoch können Menschen von überall auf der Welt zusehen. Die Festivalleitung preist das verbindende Element daran, aber wie verbindend ist es wirklich, vor dem heimischen Bildschirm parallel Zuschauer in Spanien zu imaginieren? Glücklicher wurde man bei der Stockholmer Adaption des Idioten vom Dramatentheater, eine zugängliche, auf Psychologie setzende Produktion. Rührend und komisch, wie David Denzigs titelgebender Idiot gerade heraus reinen Herzens und nie selbstgerecht die narzisstische Gesellschaft um sich herum entlarvt. Nur die vielen Aktualitätsversicherungen des Regisseurs Matthias Anderson, von der Gender bis zur Flüchtlingsdebatte, wirken allzu belehrend. You know what I say? It's always this fucking problem with you, you fucking people. Always blame the other guy. You piece of shit. Der Pirandello-Klassiker So ist es, wenn es Ihnen so scheint, inszeniert vom Teatro Stabile in Torino, hielt die bedenkenswerte Einsicht bereit, dass es die eine Wahrheit nie geben kann. An das Temperament des italienischen Ensembles musste man sich hierzulande erst kurz gewöhnen.
Tanti panieri!
Sì, e con questo?
Con questo!
Mit Nora, dem kaukasischen Kreidekreis und Maria Stewart, letztere beiden aus Berlin, stehen bis Sonntag noch viele Klassiker auf dem Programm. Doch es bleibt eine Zufallsauswahl, deutlich weniger an gesellschaftspolitische Fragen andockend, als sich die Lessing-Tage bislang präsentiert hatten.
Die Lessing-Tage des Hamburger Thalia-Theaters. Das Theaterfest läuft noch bis Sonntag. Am Montag ziehen wir Bilanz hier in Kultur heute. Der schwedische Dramatiker und Schriftsteller Lars Norén ist heute im Alter von 76 Jahren nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Er war ein vielgespielter Autor in ganz Europa. In Schweden galt er gar als wichtigster Autor neben August Strindberg. Seine Stücke wurden regelmäßig auch ins Deutsche übersetzt und hier aufgeführt. Unser Theaterkritiker Michael Lages hat viele von ihnen gesehen. Herr Lages, besonders fröhlich waren die Dramen von Lars Norén nicht.
Nee, das nur wirklich nicht. Sie sind Zimmerschlachten gewesen im einen Teil seines theatralischen Programms. Also die Familie traf aufeinander, Brüder und Schwestern trafen aufeinander, Geliebte und Geliebte trafen aufeinander und zerfleischten sich auf Teufel komm raus. Das ist ein Teil der Stücke, mit denen er in Deutschland bekannt geworden ist, so etwa seit Mitte der 80er Jahre, als Klaus Beilmann ihn für Bochum entdeckte. Und der andere Strang seiner Arbeit ist die gesellschaftliche Gesamtheit. Er hat immer wieder Menschen vom Rand der Gesellschaft, also Kriminelle, Strafgefangene, Drogenabhängige, auf die Bühne gebracht und sie in genau die gleichen kämpferischen, oft tödlichen Auseinandersetzungen geführt, wie er das in den Familien auch getan hat.
Seine Stücke heißen Blut zum Beispiel, Dämonen oder Chaos. Es gibt auch ein paar freundlichere Titel, aber die unfreundlichen überwiegen doch. Häufig geht es da um Familien, Sie haben es schon gesagt, und deren Scheitern. Also man könnte vielleicht sagen, sein Thema und vielleicht auch dadurch sein Erfolg bedingt, war das Urdramatische, die Schwierigkeit zu leben?
Ja, das trifft ihn, glaube ich, auch selber persönlich. Das ist ein richtig unanpassbarer gewesen. Solche Menschen sind ja doch relativ selten. Irgendwann schafft jeder mal sozusagen den Einstieg in die bewohnte und normale Welt. Und er war ja auch mal Intendant von 1998 bis 2007 am Rikstheater in Stockholm, aber nie glücklich damit. Also er hat in den Tagebüchern, der letzte Band ist in diesen Tagen gerade auf Deutsch erschienen, eigentlich immer maßlos, ich wollte gerade sagen, abgekotzt. Also sich über jeden und alles im Kulturbetrieb aufgeregt und angegriffen. Er war einer der, glaube ich, im gesellschaftlichen Umgang unangenehmsten Menschen, die überhaupt jemals die Theaterlandschaft bevölkert haben, aber nebenbei eben ein extrem präziser Autor. Die Dialoge in seinen Familienstücken sind absolut grandios und jederzeit wiederhörbar. Da ist er wirklich ein absolut überzeugender Nachfolger in dieser Strindberg-Tradition. Ich erinnere an Der Vater, das ist ja auch eines von diesen grandiosen Strindberg-Stücken. Diese Echos sind in seinen Texten drin und mit denen wird er mit Sicherheit überleben.
Aber die Begeisterung für Lars Noreen hat doch etwas nachgelassen. In den 80er Jahren wurden die Stücke sehr schnell übersetzt und auch hier bei uns aufgeführt. Er gehörte zu den ganz viel gespielten Autorinnen und Autoren. Dann ist es doch etwas stiller geworden. Waren das einfach nicht mehr die Themen der 90er und 2000er Jahre, dieses aufwühlende, angeekelte, vielleicht auch ein bisschen kaputte?
Na, ich würde mal sagen, das sind durchaus auch bis heute die Themen, aber was das Theater will, ist ja dann wieder was anderes. Also tatsächlich war es eine Welle. Seit Peimann, seit 1991 habe ich meinen ersten Noreen bei Andras Fritscher in Bremen damals gesehen. Ein grandioses Stück, dieses Nachtwache, wo zwei Paare, also Brüder und ihre Frauen, sich quasi um die Urne der Mutter streiten und damit auch natürlich maßlos rumspielen. Es ist ein erschreckendes, ein wirklich extrem unter die Haut gehendes Stück. Dämonen ist ähnlich konstruiert. Vielleicht wollen wir das nicht mehr. Also der Anfang der Schaubühne in Berlin, der neuen Schaubühne von Thomas Ostermeier mit Personenkreis 3.0, wo es tatsächlich um Knackis und Drogenabhängige ging den ganzen Abend über. Das war unerträglich anzuschauen, aber es war eine Herausforderung an jede Form von menschlicher Empfindung. Wie gehen wir um mit der Welt, in der wir leben? Wie gehen wir mit dem Nächsten um, den wir auf der Straße treffen? Das ist vielleicht nicht das, was die Welt heute als allererstes interessiert, aber ich finde das eher schade. Noreen-Stücke gehören zum Besten, was Europas Theater in den vergangenen, na sagen wir mal, 30 Jahren hervorgebracht hat.
Michael Lages über den schwedischen Dramatiker Lars Noreen, der heute im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Die Erfurter Firma Topf und Söhne hat die Öfen für das Vernichtungslager Auschwitz geliefert. So banal ist das Grauen zuweilen. Seit 10 Jahren ist das Firmengelände ein Erinnerungsort, eingerichtet gegen große Widerstände zu Beginn. Denn diese Geschichte, an die wollte man in Erfurt nicht so gern erinnern. Es ist eine Geschichte von deutschen Ingenieuren, die nicht aus politischer Gesinnung, sondern aus bloßem technischen Ehrgeiz die effektivsten und schnellsten Verbrennungsöfen liefern wollten, auf dass der Massenmord noch reibungsloser ablaufen könne. Henry Bernhard erzählt sie.
Stets gern für sie beschäftigt, steht in großen Buchstaben an einem Bürogebäude in einem Erfurter Gewerbegebiet zwischen 2. und 3. Stockwerk.
Genau, also stets gern für sie beschäftigt, war eine Großformel dieser Zeit.
Erläutert Annegret Schüle, die Gründerin und Leiterin des Erinnerungsorts Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz in Erfurt.
Und wir haben die aus dem Schreiben von Topf und Söhne und es war im Februar 1943, als unter Hochdruck diese großen Krematorien in Auschwitz-Birkenau fertiggestellt werden sollten. Und da hat die SS ein Telegramm nach Erfurt geschickt. Wir brauchen Prüfer jede Woche 2 bis 3 Tage.
Die SS in Auschwitz brauchte Kurt Prüfer, den Ingenieur, der bei Topf und Söhne für die Entwicklung von Verbrennungsöfen für Menschen zuständig war.
Man merkt richtig den Druck, den die haben. Und dann antwortet die Firma, wir haben ihr Telegramm erhalten, wir schicken ihn gelegentlich vorbei. Stets gern für sie beschäftigt, Heil Hitler. Und es zeigt einfach, dass sie auch sich nicht unter Druck haben setzen lassen. Sie haben gesagt, klar, wir schicken ihn mal vorbei. So. Das drückt diese Geschäftsbeziehung ziemlich gut aus.
Die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Installation von Verbrennungsöfen für Konzentrationslager wie Auschwitz oder Buchenwald war für die Erfurter Firma Topf und Söhne ein Nebengeschäft. Sie lebte hauptsächlich von Brauerei- und Melzereinrichtungen und Einäscherungsöfen für Krematorien. Davon streng zu unterscheiden sind die Verbrennungsöfen für die KZs, die technologisch eher der Müllverbrennung ähneln, ganz zu schweigen von Fragen der Pietät.
Also es gab Vorteile für Einzelne, aber wenn man quasi nach großen, nach monströsen Motiven sucht, nach Antisemitismus, nach Fanatismus, dann sucht man vergebens. Es waren die kleinen Motive, die banalen, mehr Geld, mehr Status, man fühlte sich als Techniker herausgefordert, man wollte einen neuen Markt besetzen.
Nach dem Krieg kamen fast alle tatkräftigen Helfer des industriellen Massenmords straffrei davon. Der Betrieb arbeitete in der DDR weiter. Weder die Mitarbeiter noch die SED hatten Interesse an einer Aufarbeitung. Ein Forscher aus Frankreich begann, die Firmenakten auszuwerten. Ein westdeutscher Journalist, Hartmut Topf, erfuhr durch Zufall von den Geschäften seiner Vorfahren mit der SS.
Ja, da haben mich ja erstmal andere hingeführt, nämlich ganz einfach Wochenschauen, die diese Öfen zeigten und sagten, guck mal, da steht Topf dran.
Hartmut Topf engagierte sich in den 90er Jahren in Erfurt für eine Aufarbeitung der Firmengeschichte. Umso mehr, als andere Topf-Nachfahren eine Rückübertragung der Firma beantragten. Ein Förderkreis entstand, Evangelische Akademie und Heinrich-Böll-Stiftung engagierten sich für einen Erinnerungsort. Auch die örtliche Antifa, die Teile des Firmengeländes besetzt hatte.
Und die Stadt hat sich dem zunächst für Jahre verweigert. Man fürchtete wohl, der gute Ruf der Stadt könnte darunter leiden. Man hat vielleicht auch gehofft, so schlimm war es doch nicht.
Annegret Schüle begann vor etwa 20 Jahren, die Geschichte der Firma Topf & Söhne zu erforschen. Im Auftrag der Stiftung Buchenwald und Mittelbau Dora. Daraus entstand 2005 eine Wanderausstellung, die lange in Deutschland und Europa unterwegs war. Schwieriger war es dann, sie nach Erfurt zu bringen. Die Stadt hatte noch immer kein Interesse an der unangenehmen Geschichte. Annegret Schüle lief, wie sie selbst sagt, lange gegen Mauern. Aber intensives Engagement und politischer Druck führten schließlich vor 10 Jahren zur Einrichtung des Erinnerungsorts Topf & Söhne im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma. Gestaltet maßgeblich von Annegret Schüle, die sich auf Industriegeschichte spezialisiert hatte.
Das hat auch den Zugang ein Stück weit bestimmt. Ich denke, es hat der Sache gut getan, dass man eben nicht von Auschwitz ausgeht, nicht von den Massenverbrechen, sondern vom Alltag, von dem, was die Menschen sich da erwartet haben. Und dann, wie sie eben dann im Nationalsozialismus sich da angedient haben. Wie irritierend es war, ja, wie man Verbrechen in seinen eigenen Alltag integrieren kann, Verbrechensbeteiligung, das hat mir Energie gegeben. Und es ist ja auch das Aktuelle, ja.
2 Etagen bespielt der Erinnerungsort. Eine für die Dauerausstellung mit beklemmenden Dokumenten, etwa der Patentzeichnung für die kontinuierliche Leichenzuführung im Verbrennungsofen, ähnlich einem Hochofen. Eine 2. Etage ist Sonderausstellungen vorbehalten, die immer auch an die individuelle Verantwortung im Heute erinnern.
Die Firma Topf und Söhne. Morgen ist Holocaust-Gedenktag, auch hier bei Kultur heute. Die Kulturmeldung mit Katrin Weller beginnt in den USA.
Es ist noch keine Woche her, dass Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt wurde. Doch seitdem hat er schon durch etliche Entscheidungen eine Abkehr von der Politik seines Vorgängers eingeleitet. Jetzt legt seine Regierung die unter Präsident Trump gestoppten Pläne für den ersten Geldschein mit dem Porträt einer afroamerikanischen Frau wieder auf. Auf den 29-Dollar-Scheinen soll die Freiheitskämpferin Harriet Tubman zu sehen sein. Die 1913 gestorbene Aktivistin setzte sich für die Abschaffung der Sklaverei ein, der sie selbst entkommen war. Auf der aktuellen 20-Dollar-Note ist der frühere Präsident Andrew Jackson abgebildet, der Sklavenhalter war. Das Vorhaben, eine neue Banknote mit Harriet Tubman aufzulegen, war erstmals von Präsident Obama beschlossen worden. Das Pariser Centre Pompidou wird erstmals seit seiner Eröffnung 1977 umfassend renoviert. Dafür schließt das Kunst- und Kulturzentrum für ganze 3 Jahre, und zwar ab Ende 2023. Unter anderem sollen die auffälligen Außentreppen an der Hauptfassade renoviert werden und es geht auch um die Entsorgung von Asbestmaterialien. Das Centre Pompidou beherbergt unter anderem ein Museum für moderne Kunst und eine Bibliothek. Die Sanierung der Kölner Bühnen dauert länger, und zwar insgesamt 9 Jahre länger als ursprünglich geplant. Die Wiedereröffnung der Oper und des Schauspielhauses ist jetzt für 2024 geplant. Das teilte die Stadt heute mit. Bisher war man von 2023 ausgegangen, ursprünglich mal von 2015. Die Kosten erhöhen sich ebenfalls noch einmal auf rund 644 Millionen Euro. Der evangelische Theologe Peter Dabrock ist neues Mitglied im Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Der Börsenverein des Buchhandels hat ihn neu in das Gremium berufen. Peter Dabrock ist Professor für systematische Theologie und war von 2016 bis 2020 Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Der Stiftungsrat hat die Aufgabe, den Friedenspreisträger bzw. die Friedenspreisträgerin des jeweiligen Jahres zu benennen. Die Kandidatensuche ist öffentlich. Noch bis zum 1. März kann jeder Vorschläge einreichen. Bekannt wurde Günnel Lindblom 1963 durch ihre Rolle im Film Das Schweigen von Ingmar Bergman. Mit ihm verband sie eine lebenslange Freundschaft. Sie spielte weiterhin in Filmen, führte aber auch Regie am Theater. Am Wochenende ist Günnel Lindblom im Alter von 89 Jahren in Stockholm gestorben.
Katrin Weller mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. AstraZeneca. Viel mehr muss man eigentlich nicht sagen. Der Streit um den Impfstoff, der ist gleich ein Thema nach den Nachrichten im Deutschlandfunk bei den Informationen am Abend. Im Studio bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.